Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Schlagzeilen der Weltwirtschaft. Die ersten Schlagzeilen vom Jahr 2026 mit unserem Investor Leni Fischer. Ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hast, lieber Leni. Wie eröffnen wir dieses Jahr? Was ist eine Neujahrsschlagzeile der Weltwirtschaft für diese Woche in dieser Ausgabe? Was ist für dich wichtig? Worüber sprechen wir?
Also die Hauptschlagzeile dieser Woche ist und bleibt in verschiedenen Varianten, die ich gleich gerne erwähnen würde, unser guter alter Freund aus dem letzten Jahr, der amerikanische Präsident Donald Trump. Und ich sage das ganz bewusst, weil wenn wir dieses Gespräch vor einer Woche geführt hätten, wäre ich schon mit meiner ersten Prognose Bruch gelandet im neuen Jahr. Denn ich wollte eigentlich sagen, aufgrund der Wahlen im November, aufgrund des politischen Drucks im Inland, nachdem man so ein bisschen darüber nachgedacht hat, wie lange ist Trump eigentlich schon im Amt? Ach, das ist nicht mal ein Jahr. Man hat das Gefühl, es ist schon eine Ewigkeit. Nein, jetzt wird es ruhiger um ihn werden müssen, denn er kriegt weniger Handlungsspielräume. Nein, er macht das Gegenteil. Und ich möchte mich jetzt nicht auf Venezuela einschießen. Dazu gibt es ja genug berufene Experten des Völkerrechts in deutschen Medien und in der Politik. Das übersteigt meine kaufmännischen Fähigkeiten. Wenn du einfach, also ob das jetzt gut oder schlecht ist, wenn er Venezuela, wenn er das hinbekäme, faktisch in seine Einflusszone bringt, wenn er es schaffen würde, sein zweiter Schritt, auch noch Grönland in seine Einflusszone zu bringen, was eine gewisse Ironie in sich trägt, weil Grönland ist dann ökonomisch richtig interessant, wenn die Klimaerwärmung weitergeht, an die er ja offiziell gar nicht glaubt. Aber lassen wir diese Epitesse am Rande. Das Dritte, was er dann bekannt gegeben hat, er hat mal kurzerhand gesagt, das muss ich mal überlegen, ich werde nächstes Jahr, so viel, im nächsten Jahr, das den Verteidigungshalt von 1.000 auf 1.500 Milliarden erhöhen, um 50%, um 500 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als der gesamte Haushalt der Bundesrepublik Deutschland, so ungefähr. Da hat er noch zu, wie er neue Schiffskategorien bauen, die übrigens nach seinem Namen benennen will. Also eine massive Ausweitung der Verteidigungsausgaben. Als dann irgendwelche Kritiker sagten, ja, aber die Verteidigungsindustrie kann doch solche Beträge gar nicht verarbeiten, hat er kurzerhand gesagt, ab jetzt, sag ich mal ganz klar, wenn die großen Konzerne in Amerika nicht bereit sind, genug in die Realwirtschaft zu investieren, dann werde ich die Gehälter der Manager in der Verteidigungsindustrie bei 5 Millionen Dollar im Jahr festzurren, maximal. Und ich werde ihnen verbieten, Dividenden an ihre Aktionäre auszuzahlen. Da er ja trotzdem auch noch im Inland im Druck steht, wegen dieser berühmten Hauspreisinflation, also dieser Affordability-Diskussion, hat er dann sich mit einer der berühmtesten Branchen der Finanzindustrie, der Private Equity Industrie, angelegt und hat gesagt, er will ab jetzt nicht mehr, dass die Private Equity Branche Einfamilienhäuser in großem Stil aufkauft und vermietet. Das sollen die Leute selber besitzen. Man wusste am Ende nicht mehr, ob nun Venezuela durch Donald Trump kapitalistisch wird oder die Zwangseinreise von Maduro dafür sorgt, dass er irgendwie Donald Trump zum Sozialismus bekehrt. Es war ein Parcoursritt durch alle möglichen Instanzen, aber einfach mal ganz kleine Fakten. Wenn er wirklich Venezuela und Grönland unter seine Einflusssphäre bekäme, würde Amerika 30% der Welt Ölreserven kontrollieren. Man muss sich das dahingehend überlegen, dass noch vor 20, 30 Jahren der gesamte Tenor immer war, Amerika ist wirtschaftlich stark, aber durch seine Abhängigkeit vom Öl des Mittleren Ostens, das ist die Achillesferse. Er würde das gesamte Spiel umdrehen, er wäre relevanter als Saudi-Arabien, als Russland, er würde damit Russland übrigens in der Werthaltigkeit seiner Reserven nachhaltig schwächen, China ein wenig unter Druck bringen, denn China hat eine hohe Importabhängigkeit bei carbonbasierten Rohstoffen, also Öl, Gas. Also er hat die gesamten Schlagzeilen dominiert und wenn man sich die Börse dabei anschaut, niemand ist so richtig schlau daraus geworden. Also dann gingen die Ölaktien hoch, dann gingen sie wieder ein bisschen runter, dann waren die Rüstungswerte, dann gingen sie wieder mit den Tech-Aktien hoch, dann wieder runter. Es rotierte eigentlich um sich selber diese erste Woche mit einem leichten Anstieg nach oben, wie eigentlich immer am Anfang Januar. Aber es war auch, der Ölmarkt ging erst runter, dann wieder hoch. Es herrscht absolute, mit was einem fast perplexe Ratlosigkeit an den Kapitalmärkten. Ob er das alles ernst meint, ob er das umsetzen wird, ob er das überhaupt umsetzen kann. Allein nur nochmal 500 Milliarden Schulden, um den Verteidigungshaushalt um 50% zu erhöhen. Also das sind, wenn er das alles täte, Maßnahmen von gigantischer, auch nachhaltiger Bedeutung. Da ich ja zugegeben habe, dass ich mich geirrt habe oder geirrt hätte, ich habe mich ja nicht, ich habe zum Glück hast du mich ja nicht angerufen, sodass ich keinen Unsinn reden konnte, möchte ich in dieser Sache so ein bisschen sagen, unabhängig von dieser Woche, ich bleibe bei der Prognose, Donald Trumps Handlungsspielräume werden von Tag zu Tag immer kleiner. Der Kongress, insbesondere der Senat, versucht seine außenpolitischen Kompetenzen, siehe Venezuela, potenziell einzuschränken. Es ist noch nicht klar, wie der oberste Gerichtshof urteilen wird über seine Zollpolitik. Die Zustimmungswerte für ihn sind alles andere als begeisternd im Moment. Er hat das Momentum im Land nicht und er hat riesige Wahlen, also die sogenannten Midterm-Wahlen, wo die Mehrheiten im Parlament kippen können. Trump ist aber eben jemand, der in solchen Situationen vielleicht noch erratischer und noch extremere Sachen macht. Aber ich glaube, dass sein effektiver Handlungsspielraum ist. Ich würde es trotz dieser Woche wiederholen, eher schrumpft, als dass er steigt.
Aber du hast es ein bisschen angetönt. Also die ganze Welt rätselt, was das soll, was Trump will. Ich habe Kommentatoren gelesen und gehört, dass im Kern es eigentlich um die Vormachtstellung des Dollars geht. Damit wollte ich eigentlich auch dich fragen, was siehst du, hat das einen wahren Kern? Was will Trump? Was ist sein Motiv? Was würdest du sagen?
Also Donald Trump ist sich sehr darüber bewusst, dass die Vormachtstellung des Dollars einer der entscheidenden Wettbewerbsvorteile der amerikanischen Wirtschaft in der globalen Machtpolitik, der wirtschaftlichen Machtpolitik ist. Du kannst es ganz einfach mal so ausdrücken, China hat sich die Manufacturing- oder Produktionshoheit angeeignet, die fast 30% der Weltindustrieproduktion kommen aus China. Amerika hat das Finanzmonopol. Und das hängt ganz entscheidend auch am Dollar als Weltreservewährung. Er hat ja diesen berühmten Genius Act letzten Sommer erlassen, in dem er ja sagt, okay, wir haben jetzt einen sogenannten regulierten Kryptomarkt, auf dem wir mit sicheren Tokens arbeiten könnt, aber die gelten nach meiner Regulierung nur dann als sicher und sind damit nur sozusagen regulatorisch entsprechend mit Vorteilen ausgestattet, wenn die gesamten Mittel, die da reinfließen, alle in amerikanischen Staatsanleihen angelegt sind. Damit hat er den Dollar im Grunde genommen auf die Blockchain verkryptoisiert. Sehr cleverer Schachzug übrigens von seiner Administration mit potenziell gigantischen Auswirkungen aufs Finanzsystem. Es geht ihm natürlich auch jetzt darum, in dieser Rohstofffrage, guck mal, er hat den Zollkampf mit China verloren. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Und er hat ihn verloren, weil er in einer Ecke erpressbar war. Ich glaube, die hat er nicht erwartet. Das war dieses Thema Rohstoffe, insbesondere seltene Erden. Wir hatten ja frühzeitig und immer wieder hier drüber gesprochen. Da haben die Chinesen ihn blank gezogen und ich glaube, Trump sagt sich, ich werde noch konsequenter, noch systematischer die Unabhängigkeit Amerikas von Rohstoffen und er geht ja weiter, auch von Industrieproduktion Chinas ausbauen und verstärken. Darum die Drohung an seine eigene Rüstungsindustrie. Ihr habt jetzt gefällt es, in Amerika Werke zu bauen. Und wenn ihr das nicht macht, dann kriegt er halt kein Geld mehr, kein Gehalt. Das sind schon Hammeraussagen in einer Marktwirtschaft.
Kann man vielleicht sagen, meine, du hast gesagt, oder wir haben das besprochen in letzter Zeit, wir haben aber auch viel über das Internet, über KI gesprochen, über Robotisierung. Kann man sagen, vielleicht, wenn man das Big Picture anschaut, Westen hat so ein bisschen diese, ja, Rohstoffe, die Mechanisierung oder weiß ich was, das Haptische ein bisschen vernachlässigt und zu sehr auf dieses Software-Thema gesetzt, vor dem Hintergrund. Ich sage das deswegen, weil ich einen australischen Investor gelesen habe, Craig Tindall, und der sagt, jetzt kommt the return of matter, also die Wiederentdeckung des Physischen. Glaubst du, an dieser These ist etwas dran, dass sich da der Westen zu sehr fokussiert hat auf dieses ganze KI-Thema? Ist da der Zug abgefahren? Will man jetzt umschwenken? Wie siehst du das Big Picture?
Und er hat ja sogar in seine Überschrift, dieses recht, diese sperrische Überschrift dieses Artikels seines australischen Investors, der übrigens in großen Teilen der Finanz- und Politikszene international sehr heiß diskutiert wird, hat er ja noch härter umschrieben in dem zweiten Teil. Er hat ja eigentlich gesagt, Material Impairment. Impairment im Englischen kommt aus der Buchhaltung, also abschreiben. Impairen heißt, du musst eine Position in deiner Bilanz abschreiben, weil du sie zu hoch bewertet hat. Und er sagt im Grunde genommen, der Westen hat nur noch drei Dinge wirklich hoch bewertet. Das war Finanzmacht, also Geld ist ein Wert an sich als Wirtschaftsfaktor. Zweitens die Eigentumsrechte, insbesondere auch geistige Eigentumsrechte. Und drittens Softwarecode. Und er sagt, er hat alles andere, Produktionskapazitäten, Rohstoffe, von Gold bis Zink, Öl, alles unterbewertet. Und jetzt kommt das harte Erwachen nach dem Motto, China hat Donald Trump bei seltenen Erden, da hat ja bis dato sich keiner groß mit beschäftigt, blank gezogen, die große Macht. Und der Westen muss sich neu kalibrieren. Er muss auf seine Produktionsbasis achten. Er muss seine Rohstoffsicherheit herstellen. Davon ist Europa da viel weiter entfernt als Amerika. Ich glaube, dass diese Denkweise übrigens sehr typisch für Donald Trump ist. Wenn es etwas gibt, was sich wie ein roter Faden durch sein politisches Leben zieht, der hat also irgendwann mal, glaube ich, vor 30 Jahren oder was schon mal Anzeigen geschaltet, wo er genau das der amerikanischen Politik vorwarf. Ihr züchtet da diesen Industriegiganten China heran auf Kosten unserer eigenen industriellen Fähigkeiten und das wird irgendwann eine strategische Schwäche von uns sein. Ich glaube, dass das in großem Maße Trumpsches Denken ist. Ob der da im Einzelfall mal erratisch nach links oder rechts, das ist typisch Trump. Er arbeitet so nach dem Motto Trial and Error, Versuch und Irrtum. Mal schauen, was geht, mal sehen, was nicht geht. Der hat ja auch gar kein Problem mit, dass da verzweifeln so viel Klassiker an ihm. Die Le Monde Diplomatique hat ihm auf jeden Fall den Ehrentitel verliehen, also auf ihrer neuen Ausgabe als Headline: Der Pirat der Karibik in Anlehnung an diese berühmte Filmserie. Eines zeichnet sich hier wirklich ab, die letzten 12 Monate. Trump will mit allen Mitteln Amerika reindustrialisieren und auf der Rohstoffbasis von Öl bis sonst was unabhängig machen und sieht das als Teil des geopolitischen Konfliktes, insbesondere mit China.
Rückkehr der Realwirtschaft sozusagen im klassischen Sinn,
Man
Geopolitik.
könnte sagen, Rückkehr der größeren Bedeutung der Realwirtschaft für die Wirtschaftspolitik. Es reicht halt nicht nach dieser These, ist ja nur eine These, nach dieser These reicht es eben nicht, wenn du nur die Software besitzt und wenn du nur die geistigen Eigentumsrechte besitzt und selbst wenn deine Währung die Reservewährung ist, am Ende des Tages, wie heißt es auf diesen alten Plakaten aus meiner Jugend der Grünen von irgendeinem indianischen Häuptling, wenn ihr dann kein Essen mehr habt, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Also du brauchst die haptischen Dinge am Ende des Tages, du brauchst irgendetwas, das was produziert. Gerade wenn es um Fragen auch von Krieg und Frieden gibt. Du kannst ja nicht sagen, ich outsource meine Panzerproduktion nach China.
Und du glaubst an diese These, da ist etwas dran. Also da ist ein wahrer Kern.
Ob seine These richtig ist, dass der Westen das völlig falsch eingeschätzt hat und dass er auf dem falschen Weg in der Wirtschaftspolitik ist, das ist ja eigentlich eine harte Kritik an etwas, woran ich immer glaube, nämlich Freihandel, Arbeitsteilung auf der Welt. Wenn du es geostrategisch betrachtest, an dieser These, dass sie in höherem Maße das Denken der jetzigen Elite Amerikas prägt, ist 100% was dran. Und übrigens, damit wird Afrika der wirklich spannende Kontinent im Konflikt der Großmächte. Dort hat China in einem Maße, was hier in Europa überhaupt nicht mal verstanden ist, Europa sich um gar nichts kümmern konnte, Investitionen getätigt, unvorstellbaren Ausmaßes. Und Afrika ist als Rohstofflieferant der wichtigste Kontinent der Welt für die Rohstoffe, die wir für die Zukunft der Elektrifizierung brauchen. Allen voran Kupfer, Democratic Republic of Congo, Kobalt, auch Kongo, Zink, Nickel, alles, was du brauchst an zentralen Rohstoffen für den großen, ja, für die große Elektrifizierung. Heute ha oder gestern haben zwei große Rohstoffkonzerne, Glencore und Rio Tinto Zink, die Absicht bekannt gegeben zu fusionieren. In dieser Fusion geht es ganz zentral darum, die Märkte gerade für Kupfer, also Marktführer zu sein. Das ist der Schlüsselrohstoff einer modernen elektrifizierten Wirtschaft und der ist auch nicht substituierbar. Bis jetzt.
Und du sagst, also das ist berechtigt, oder? China ist da im Vorsprung, wenn es um Afrika geht.
Massiv, aber Roman, massiv im
Ja, aber
Vorsprung.
bei Amerika, das will ich sagen, bei Amerika war jetzt ja eher Grönland im Fokus, Venezuela ganz stark im Fokus. Sieht man da schon gewisse Anzeichen, dass man da mit
Keine.
China gleichziehen will, dass man da ein Interesse bekundet? Ist da noch gar nichts vorhanden?
Ja, Anzeichen schon. Also, sorry, ich darf nicht keine sagen, kann ich ja nicht mal beurteilen, wirklich. Aber es ist nichts wirklich bisher passiert. Das ist jetzt eine Prognose von mir. Stell dich darauf ein, dass Afrika eine völlig andere strategische Bedeutung in den nächsten 20, 30 Jahren erlangen wird als in den letzten 20, 30 Jahren. So ein bisschen, was Donald Trump macht, ist fast ein Nachbauen dieser Seidenstraßenstrategie von Xi der letzten 10, 12 Jahre, wobei ja die Meinungen auseinandergehen, wie erfolgreich sie ist. Aber wenn du in den Kongo gehst, zum Beispiel, also die Democratic Republic of Congo, wo die größten Kupfer- und Kobaltvorkommen mit der Welt liegen, dann kontrolliert heute China bereits die Hälfte der gesamten Kobaltproduktion im Kongo und damit eigentlich auch den Großteil der Weltkobaltproduktion. Noch brauchst du es, arbeiten Leute an Substituten, aber noch brauchst du es für die Batterietechnik. Ohne Batterietechnik keine Elektrifizierung, insbesondere nicht keine elektrischen Autos und so weiter. Also ich brauche gar nicht weiter zu erzählen. Hier geht es wirklich um zentrale strategische Fragen. Und wer hat dort die Straßen neu gebaut? Wer hat Eisenbahnlinien gebaut? Wer hat in Afrika Häfen gebaut? Und das nicht aus Menschenliebe, sondern aus eiskalt nüchternem Kalkül, wo auch mit Krediten finanziert, womit China zum Teil die Regierung auch ein bisschen in der Hand hat. Also man muss, es wird Zeit für den Westen, und das eigentlich ja auch, was dieser Artikel sagt, aufzuwachen. Der Strom kommt nicht aus der Steckdose, so ungefähr. Also irgendwo muss er produziert werden.
Wird 2026 das Jahr des Wettlaufs zwischen China, USA, wird das die Schlagzeilen der Weltwirtschaft dominieren? Was hast du das Gefühl? Was ist deine Prognose?
Meiner Meinung nach, solange, und das würde ich jetzt unabhängig von Trump sagen. Trumps Methoden sind Trumps Methoden, die kann man für richtig oder falsch halten. Auch sein erratisches Handeln, also, was haben wir früher, ich möchte mich jetzt schon bei allen entschuldigen, aber wir haben in Frankfurt immer gesagt, der Offenbacher blinkt links und biegt rechts ab. Also, Donald Trump ist jemand, der links blinkt, rechts abbiegt und dann doch wieder links fährt und überhaupt alle durcheinander bringt. Das ist Teil seiner Lebensphilosophie. Auch, es war auch schon früher als Geschäftsmann, ich habe ihn damals erleben dürfen, Teil seiner Verhandlungsstrategie von allem, immer so viel Chaos wie möglich produzieren. Wenn man das einfach mal rausnimmt, also einfach rauskürzt aus dem Gleichungssystem, dann bleibt am Ende unabhängig von der Administration für mich die Erkenntnis, die nächsten Jahre werden von diesem Konflikt zwischen Amerika, der sich schwer damit tut, seine nach 1989 erworbene singuläre Machtposition mit China zu teilen. Dieser Konflikt, der ein ökonomischer Konflikt ist, der ein machtpolitischer Konflikt ist, ein geopolitischer Konflikt, hoffentlich nie ein militärischer wird, dieser Konflikt wird uns weiter bestimmen. Und dabei geht es jetzt auch zunehmend um Rohstoffe. Wir haben ja vor einem Jahr darüber gesprochen. Ich habe dann dummerweise im September schon gesagt, man sollte anfangen, einen Teil der Gewinne zu nehmen. Aber Rohstoffaktien, ob Goldminenaktien, Kupferminenaktien und sonst was, waren die großen Renner im letzten Jahr. Die Ölwerte könnten einer der interessanten Themen dieses Jahres werden. Sehr hohe Dividenden, wenig Perspektive. Bisher mag ja keiner mehr. Es ist so ein bisschen eine Umkehrung der Diskussion der letzten 4, 5 Jahre, wo wir in so einer Art Metaphyse gelandet waren. Wir retten jetzt die Welt. Vielleicht müssen wir das wahrscheinlich auch, aber nicht so, wie wir es uns in Deutschland oder in Hamburg denken, wenn man irgendwie sagt, okay, wir stimmen jetzt mal alle ab, dass wir die Wirtschaft nicht mehr für wichtig halten. Jetzt geht es wieder um die Fakten. Wo ist die Industriekapazität? Wo sind die Rohstoffe? Wer hat Gas? Wer hat Öl? Wer hat es günstig? Wer hat es teuer? Und leider kommen bei jeder dieser Gleichungen die Europäer raus mit, bei uns ist alles nicht da und wenn es da ist, ist es teurer. Das ist ein Teil der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn wir das jetzt mal auf China übertragen, nur dass das Ausmaß klar ist, was China gerade auch macht, irgendwo muss man sogar fast Donald Trump da verstehen. China hat so in den 10er Jahren, wenn wir so einen Handelsbilanzüberschuss gehabt, so zwischen 200 und 500 Milliarden. War immer im Wettbewerb mit Deutschland eigentlich, wer der Exportweltmeister ist, war ja früher neben Fußballweltmeisterschaft so unser zweiter Lieblingstitel. Zumindest das war die Wirtschaftsinformation, die auch die Bild-Zeitung regelmäßig abgedruckt hat, einmal im Jahr. Dieses Jahr läuft China darauf hinaus, bis zu 1200 Milliarden Handelsbilanzüberschuss zu machen. Ich bin kein Nullsummenspielanhänger der Weltwirtschaft, aber wenn ein Marktteilnehmer innerhalb von 10 Jahren seinen eigenen Überschuss so weit ausfällt, dann geht das auf Kosten von anderen. Und wer war der andere Große? Deutschland. Also wir müssen uns überhaupt nicht wundern, dass wir diese Probleme gerade kriegen, weil China mit aller Macht in die Märkte eindringt, die eigentlich klassisch unsere Hoheitsmärkte waren. Automobil, Maschinenbau, Teile Elektrotechnik und so weiter und so fort. Und zwar mit einer Dominanz, die dazu führt, dass sie potenziell weit über 30% der gesamten weltweiten Industrieproduktion repräsentieren werden. Das sind Zahlen, die einem zu denken geben müssen.
Kann man China überhaupt noch einholen diesbezüglich? Ist das realistisch?
Die Frage ist nicht mal unbedingt, ob wir China immer einholen können. Die Frage ist, ob China sich irgendwann nicht selber ein Bein stellt. Es ist ja nicht so, dass alles, was in China glänzt, Gold ist. Ich bin großer Bewunderer von vielem, was sie tun, auch insbesondere der Tatsache, mit der sie die Hochtechnologie-Themen besetzen. Sie sind ja neben Amerika der Einzige, der im KI-Bereich wirklich erfolgreich mithalten kann. Vielleicht sogar erfolgreicher, weil sie eher applikationsbezogen sind, während die Amerikaner eher grundsätzlich, wir suchen die große Intelligenz bezogen sind. Aber sie haben große Probleme auch. Ihr inländischer Immobilienmarkt ist nach wie vor völlig überbewertet, viel zu hohe Schulden akkumuliert im Inland, um in Immobilien zu spekulieren. Der alte Klassiker haben wir ja auch alle schon hinter uns gebracht in den westlichen Volkswirtschaften. Sie verdauen das sehr langsam und dadurch ist es auch viel zu groß geworden. Es ist wirklich enorm groß geworden in Relation. Sie haben ein großes Problem mit der inländischen Nachfrage. Also es gibt auch genug Themen, wo sich China selber ein Bein stellen kann. Aber wir müssen einfach akzeptieren, dass aus Sicht der Amerikaner Europa ein Nebenkriegsschauplatz ist. Die wollen das Thema Russland gelöst kriegen, Donald Trump. Der hat keine Lust, große Ressourcen in Osteuropa einzusetzen. Der möchte auch nicht, dass Russland komplett in die Einflusszone Chinas geht. Darum würde er am liebsten ja so gerne einen Deal mit ihm machen. Also die Presse schreibt immer, weil Trump naiv ist und irgendwie Putin glaubt. Trump würde ich vieles unterstellen, aber Naivität unterstelle ich diesem Menschen nicht und werde jemals mit ihm Geschäft gemacht. Also naiv ist er nicht. Der sagt sich einfach, okay, ich muss irgendeinen Weg finden, mit Putin einen Deal zu machen, weil ich möchte, dass Russland so ein bisschen zwischen China und Amerika steht. Und dazu kann ich mir jetzt nicht diesen Dauermotzerei der Europäer erlauben. Also er sieht das einfach aus einer anderen Warte. Wir sehen es aus einer moralischen, auch europabezogenen Warte und er sieht es aus einer globalen. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und das ist nicht seit Trump. Das hat schon unter Clinton angefangen. Der Fokus Amerikas wandert immer mehr Richtung Pazifik weg von Europa.
Letzte Frage für den Anleger, für den Einzelnen, für den Investor. Was ist deine Anlage, dein Titel, dein Asset für 2026? Was würdest du jetzt
Das ist die
empfehlen, wenn du
Frage.
dieses ganze globale Chaos da jetzt aktuell so ein bisschen mit einbeziehst in deine Prognose?
Weißt, diese Frage, die hasse ich ja so sehr, seit ich als
Ja.
junger Börsenhändler bei meinem Zahnarzt lag und der gebohrt hat und gesagt hat, welche Aktie möchten Sie mir empfehlen? Und ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt was Falsches hinterher sage, dann kann ich ja nie wiederkommen oder der zieht mir noch einen Zahn. Wir waren letztes Jahr ja große Rohstofffans. Gold allen voran, Goldminen, Kupfer, die sind so stark gelaufen, dass ich zu früh gesagt habe, vielleicht zu früh, ich habe mir nicht gesagt, alles verkaufen, aber Teil der Position liquidieren. Ich würde da weiter noch drin bleiben, da ist noch Potenzial, würde aber nie vergessen, auch weiterhin Gewinne mitzunehmen. Langsam, aber stetig abbauen in diesen wahnsinnig steigenden Markt. Ich persönlich gehöre zu denen, ich weiß jetzt auch nicht, wie soll ich es sagen, die glauben, dass es im Jahr 2006 bessere Einstiegsmöglichkeiten geben wird als jetzt. Mir ist das alles zu positiv, mir ist die Reaktion, mir sind auch die Donald Trumpschen Pirouetten zu unberechenbar. Mal letztes Jahr haben wir im Januar da gesessen und Donald Trump hat die ganze Zeit erzählt, ich mache Zölle, bla bla bla, keiner hat das richtig ernst genommen. Im April hieß es plötzlich wieder, man will Zölle einsetzen und die ganze Börse ist zusammengekracht. 6 Wochen später war es alles wieder vorbei. Ich glaube, es wird günstige Möglichkeiten geben. Ansonsten, ich empfehle so ein bisschen wirklich die Branchen, die hinterhergehängt haben. Pharmazeutik, Consumer Staple heißt es im Amerikanischen, also Konsumententitel, konsumgüterbetriebene Firmen. Eher konservativere, klassische Cashflow-Dividendentitel, die sind zum Teil so unterbewertet. Wer sich nicht um diese Frage des ethischen Investments kümmert, das sich die EU-Kommission ausgedacht hat, zum Teil sind einige der Ölwerte wirklich nicht uninteressant. Ja, das wären jetzt so, das ist jetzt so meine Meinung. Aber ich sage das nur unter dem Vorbehalt, dass ich im Notfall behaupten kann, das hätte ich eigentlich fürs nächste Jahr gedacht, falls es nicht aufgeht.
Liebe Leni, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen und Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
Und ein erfolgreiches Jahr 2006 für alle Zuhörer
26,
und
absolut.
2026, siehst du, da
Ja,
siehst
siehst
du, der Wunsch, dass ich noch mal jünger werde, 20 Jahre jünger, da hatte ich gestern nämlich drüber gesprochen, dass ich gerne 20 Jahre jünger wäre. Daumen, also 2026 natürlich, danke. Oh Gott, ich muss ja denken, ich bin völlig bei Hermann. Also 2026 und viel Gesundheit und dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.
mit möglichst vielen Schlagzeilen der Weltwirtschaft.
Ja,
Ganz herzlichen
klar.
Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.